ARD Sounds.
Hallihallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es um...
Ich hatte zu meinen Hochzeiten Momente, wo ich nicht mein Haus verlassen konnte, wo Menschenmassen vor dem Garagenausgang gewartet haben und ich mit dem Auto nicht rauskam, wo ich aus Kaufhäusern rausgeschmissen wurde, weil ich alles versperrt habe, nur weil ich da war. Und dann hat sich in mir einfach was sehr Negatives in meinem Kopf angesammelt und es war einfach, ey, ich hasse einfach Menschen.
Das ist Bianca Heinicke. Ihr kennt sie bestimmt als Bibi von Bibis Beauty Palace. Sie ist eine der ersten und bekanntesten InfluencerInnen Deutschlands. Seit 2012 schauen Millionen Menschen ihre YouTube-Videos, verfolgen ihr Leben auf Insta und kaufen ihre Produkte. Und für die wenigen, die sich jetzt fragen, Bibi wer? Gehen wir mal direkt rein.
Wenn sie vor die Tür tritt, spielt ganz Köln verrückt.
Ein viraler Superstar.
Bibi ist mit ihrem Beauty-Kanal eine der erfolgreichsten.
Auf YouTube erreicht sie mit ihren Videos knapp 6 Millionen Follower.
Egal wo sie unterwegs ist, ihre Fans flippen total aus.
Du hast dir das jahrelang aufgebaut. Da kann man nicht einfach von heute auf morgen Ciao Kakao sagen.
Aber genau das macht Bibi. Nach einer krass erfolgreichen YouTube-Karriere zieht sie sich 2022 einfach zurück, hört auf zu posten und erklärt ihren Fans nicht mit einem Wort, warum. Und die verstehen nicht, was los ist.
Das war für mich schon richtig komisch, weil ich das irgendwie nicht so ganz verstanden habe, warum sie einfach jetzt so voll random weg ist.
Und es ist aber auch so schwer zu akzeptieren irgendwie, ne? So, weil du die immer verfolgt hast. Und ich denke, das ist vielleicht auch so der Punkt, wo einem dann bewusst wird, dass man einer Person folgt, die sehr null juckt, wie es einem geht.
Ihr hört Bibis Palace, Freundschaft für Likes. Folge 1. Hallihallo, meine Lieben. Ich bin Anne und reise in diesem Podcast mit euch durch die Social-Media-Welt der letzten 15 Jahre. Wir schauen uns die goldene YouTube-Ära der 2010er genauer an und gehen über Trennungen und Pausen Anfang der 2020er bis ins Heute. Dafür treffe ich ehemalige Fans von Bibis Beauty Palace und Bibi selbst.
Bist du ready?
Ich bin ready.
Ah, schön. Also, liebe Bianca, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
Boah, ich muss schon sagen, mein kleines Fangirl-Herz pocht ganz schön doll, als ich da mit Bianca Heinicke in einem Raum sitze. Und das Verrückte, ich selbst habe mich eigentlich nie als Bibi-Fan bezeichnet. Aber der YouTube-Verlauf vergisst mich. Als ich für die Recherche Bibis Kanal durchschaue, merke ich, ich habe zeitweise einfach fast jedes Video von ihr gesehen. Und als sich Bibi 2022 von ihrem damaligen Mann Julian trennt, taucht das Thema auch in meiner Bubble wieder auf. Und so geht's damals gefühlt fast allen Gen Zs und Millennials. Egal ob Fan der ersten Stunde, heimlicher Fan oder Kritikerin, irgendwie ist Bibi an fast niemandem vorbeigegangen. Komplette Generationen kennen sie, zum Teil auch ohne ihre Videos gesehen zu haben. Wie konnte Bibi zu so einem Phänomen werden und diese extrem starken Bindungen zu ihren Fans knüpfen? Welche Rolle spielen Social-Media-Plattformen, Algorithmen und Werbedeals für diesen riesigen Erfolg? Das will ich in den nächsten 5 Folgen herausfinden. Starten wir mit der Plattform, mit der für Bibi alles angefangen hat.
Also ich habe YouTube damals nur für Musikvideos eigentlich genutzt und dann irgendwann habe ich überhaupt entdeckt, dass es YouTuber gibt, die auch andere Sachen da hochladen.
Ihr wisst, die Anfänge von YouTube sind ziemlich wild.
Snipe, Snipe, Severus Snipe, Snipe, Snipe.
Random Pannen- und Fail-Videos, Haustiere, Urlaube, alles spontan, ungeschnitten, verwackelt. Aber so frei und wild bleibt das nicht lange. Nicht mal 2 Jahre nach Gründung, nämlich im November 2006, kauft Google YouTube für 1,7 Milliarden US-Dollar. Und wo dieser Megakonzern auftaucht, geht's um Geld. Ab 2007 wird das sogenannte YouTube-Partnerprogramm eingeführt. Damit können die ersten CreatorInnen durch Werbung vor, während und nach ihren Videos Geld verdienen. Und Google natürlich auch. Singing our song all day long. In Deutschland geht das YouTube-Game mit Namen los wie
YTT, Cold Mirror,
die Außenseiter.
Das sind FreundInnen, die zum Spaß Quatschvideos aufnehmen und sie bei YouTube hochladen. Verpixelte Film- oder Songparodien im DIY-Style, misheard Lyrics, kleine kreative Sketche mit aus heutiger Sicht teilweise, sagen wir mal, speziellem Humor. Schon bald zeigen normale Jugendliche aus ihren Kinderzimmern heraus ihren Alltag, machen Vlogs über ihr Leben, wie zum Beispiel Ishtar Isik oder Dagi B.
In letzter Zeit sind auch in meinem Freundeskreis krasse Sachen passiert.
Hi Leute, ich bin wieder da mit einem wunderschönen, tollen, neuen Video.
Zu der Zeit bin ich so 14, 15 und gucke auch richtig viel YouTube. Mein allererstes Video ist damals Charlie Bit My Finger, absoluter Klassiker. Oder Cold Mirror schaue ich damals auch richtig gern. Und dann auf jeden Fall viel Dagi B und Co. Shireen David kommt dann irgendwann später dazu. Ich mag damals richtig gerne, dass sie so unperfekt und nahbar sind. Und sie geben uns, den ZuschauerInnen, das Gefühl, dass wir ihnen wichtig sind.
Ich habe euch ganz, 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 ganz doll lieb und ich bin schon so aufgeregt, euch alle kennenzulernen.
Diese direkte Ansprache stärkt unsere Bindung zu den YouTuberInnen krass. Wir werden zu Fans. Wir klicken und liken und machen die YouTuberInnen damit zu Stars, weil ohne Fans keine Reichweite und kein Erfolg. Nach dieser experimentellen Anfangszeit von YouTube geht der Goldrush los. Da gründen sich erste Netzwerke für CreatorInnen und erste Agenturen merken, wie lukrativ YouTuberInnen sind. In diese Branche fließt jetzt richtig viel Geld und YouTuberInnen wird zum Beruf. Und mitten in dieser Umbruchphase startet auch die 19-jährige Bianca Heinicke ihren YouTube-Kanal Baby's Beauty Palace. Es ist 2012. Bibi lebt in einer kleinen Dachgeschosswohnung in Siegen und studiert Sozialwissenschaften. Irgendwie ist das aber nichts für sie. Sie sucht stattdessen nach etwas, womit sie sich selbst verwirklichen kann und lädt ein YouTube-Video hoch.
Hallo, ich bin Bianca und drehe heute mein erstes Tutorial für euch. Ich hoffe, meine Videos gefallen euch und ihr abonniert mich alle.
Bibis damaliger Freund Julian Klaassen ist von Anfang an mit dabei. Später gründet er sogar seinen eigenen Kanal Julienko, taucht in super vielen von Bibis Videos auf. Aber am Anfang steht er hinter der Kamera und filmt.
Ich beginne heute mit einem Haartutorial und zwar zeige ich euch, wie ihr eure Haare an der Kopfhaut flechten könnt. Viel Spaß!
Dieses erste Video von Bibi bekommt 30 Views und sogar einen Kommentar.
Das war so ein crazy Gefühl, weil du machst dieses Video und plötzlich steht da von einem wildfremden Menschen Kommentar. Und dann natürlich, wenn die Zahl auf den Views dann steigt und du merkst, boah, dann haben das jetzt schon 30 angeguckt, dann waren es irgendwann 300 und irgendwann 3000.
Und das ist erst der Anfang. Immer mehr Menschen schauen Bibis Videos, abonnieren ihren Kanal und kommentieren. Kurz danach lernt sie Dagi und Timo kennen. Die machen schon erfolgreich YouTube. Als Dagi B und Liont. Die beiden nehmen Bibi mit in die Content-Creator-Welt. Schnell wird Bibi klar.
Und natürlich war das dann interessant, ne? Weil ich mir denke, hey, es macht Spaß, Videos zu drehen. Warum das nicht ausprobieren, damit auch Geld zu verdienen?
Ein wichtiger Schritt für Bibis Karriere ist ihr erstes gemeinsames Video mit Dagi B.
Da hatte ich noch auf meinem Handy eingestellt, dass ich bei jedem Abonnenten so ein Tüting bekomme. Und dann der Tag war schon krass, weil da habe ich, ich glaube, 3000 Abonnenten oder so durch die Kooperation mit ihr bekommen.
Hinter den Tütings stecken echte Menschen. Einer von ihnen ist Michelle. Sie ist fast von Anfang an Fan von Bibis Beauty Palace.
Es war viel Content, wo man nicht viel nachdenken muss. Die sind mir irgendwie sympathisch und mich interessiert, was die machen und wo sie das hinführt.
Michelle ist 19, als sie Bibi kennenlernt. Sie kommt aus der Nähe von Saalfeld in Thüringen. Damals zieht sie mit ihrem ersten Freund in ein kleines Dorf im Wald. Mit Bus und Bahn 2 Stunden von ihrem Zuhause entfernt. Michelle kennt dort noch niemanden. Sie fängt eine Ausbildung an, die sie echt scheiße findet. Und das Zusammenleben mit ihrem Freund läuft auch nicht so, wie sie sich das vorgestellt hat.
Ich habe schon viel Wut auch gehabt in der Zeit auf vieles. Und war sehr unzufrieden und schon auch einsam, ne? Dann gab es YouTube und dann kannst du dir ganz viele Menschen angucken, kannst dir auswählen, womit du dich so beschäftigen möchtest auch, ne? Und dann hast du mit einem Klick vielleicht auch mal eine schönere Welt, sag ich mal, als vielleicht gerade die eigene.
Bibi ist die schönere Welt, die sich Michelle damals wünscht.
Also eine, die nach außen hin für mich so problemlos wirkt und so leicht. Und sie hatte einen Freund, der sie unterstützt hat auch. Einfach mal jemanden zu hören, der einfach gute Laune hat und der was macht, was ihm Spaß macht. Und ich habe nichts gemacht, was mir Spaß macht und hatte eigentlich nur Probleme in der Zeit.
Und vor allem, auf Bibi kann sich Michelle irgendwie verlassen. Sie ist immer da.
Vielleicht war sie sogar unbewusst eine Art Freundschaftsersatz.
Bibi kann das alles natürlich nicht wissen. Weder, dass Michelle sich einsam fühlt, noch wie wichtig sie für Michelle geworden ist. Die Beziehung zwischen den beiden ist also ziemlich einseitig oder parasozial. Justin Bieber würde safe mein Boyfriend sein, wenn wir uns kennen würden. Oder, ey, ich verstehe total gut, warum Charlie XCX in ihrem neuen Song Taylor Swift basht. Gebt's zu, sowas Ähnliches denkt ihr auch manchmal über euren Lieblingsstar. Und ich sag euch mal, woran das liegt. An parasozialen Beziehungen. Das sind Freundschaften mit Stars, die in unserem Kopf entstehen. Aber kein Stress, das ist erstmal komplett normal. Weil Stars teilen so viele spicy Details aus ihrem Leben mit uns. Zum Beispiel lädt Billie Eilish manchmal Bilder hoch, wo sie auf dem Klo sitzt. Kein Wunder, dass es sich so anfühlt, als wären wir ihnen super nah. Dieses Phänomen ist echt nicht neu. Parasoziale Beziehungen gab es schon lange, bevor es Social Media gab. Denken wir mal an in Ohnmacht fallende Teenie-Fans bei den Konzerten von den Beatles, den Backstreet Boys oder Tokyo Hotel. Aber Social Media hat diese parasozialen Beziehungen nochmal verändert. Dort teilen Stars die Informationen nämlich selbst häufiger und vor allem privater. Und was ich wirklich krass finde, ich habe mit verschiedenen ExpertInnen gesprochen und die sagen, dass es für unser Gehirn keinen Unterschied macht, ob wir eine Sprachnachricht von einer Freundin hören, sie uns im Café gegenüber sitzt oder wir uns das Video einer Influencerin anschauen. Dazu kommt, im Internet können Stars direkt auf unsere Kommentare oder Fragen reagieren, Umfragen machen, uns das Gefühl geben, dass wir realen Einfluss auf ihr Leben haben. Und Bibi macht das sogar auf ziemlich heftige Weise. Das gibt mir schon fast so ein bisschen Black Mirror-Vibes.
Ich bin zwar gerade völlig überbelichtet, aber ich habe eine wichtige Frage an euch. Und zwar, habt ihr Bock, dass ihr heute nochmal über Instagram meinen Tag bestimmen dürft? Meine Frage, wollt ihr, dass ich mir ein Piercing stechen lasse? Ja? Oder nein? Glaube ich nicht, sagen,
68%
sind für ja.
Was soll ich sagen? Bibi zieht's durch. Durch solche Aktionen fühlen wir uns ihr emotional total verbunden und wollen sie unterstützen. Wir schauen jedes neue Video, liken, teilen und vor allem vertrauen ihr. Bibi schafft es, diese scheinbare Beziehung zu Millionen Fans aufzubauen.
Ich liebe dich.
Ich wollte dir so sehr mal dafür danken, dass du so viel für uns tust.
Du bist einfach ein Teil meines Lebens geworden.
Es ist einfach toll, wie du dich um deine Fans kümmerst.
Ich wollte dir sagen, dass du ein wundervoller Mensch bist.
Du gibst mir die Kraft, dass ich wieder fröhlich bin.
Darunter ist auch Cassie. Ihre Fangeschichte ist ein bisschen anders als die von Michelle. Auch sie ist Bibi-Fan der ersten Stunde, steckt aber in einer ganz anderen Lebensphase. Cassie wächst, wie sie selbst sagt, ziemlich behütet in Brandenburg und Berlin auf, hat Eltern, mit denen sie über alles sprechen kann und eine kleine Schwester, mit der sie sich gut versteht. In der Schule bekommt sie gute Noten, spielt Klavier, hat Freunde.
Mit so 10, 11 Jahren habe ich eigentlich viel auf dem Spielplatz gehangen. Ich würde sagen, ich war viel draußen mit meinen Freunden, teilweise noch aus der Grundschule, bevor man dann so in die Pubertät kam und dann auch vermehrt so alleine im Zimmer sein wollte und am Handy sein wollte.
Cassie ist ungefähr 12, als YouTube-Gucken in ihrem Freundeskreis ein Ding wird. Wenn sie nach der Schule mal nichts zu tun hat, flätzt sie sich mit ihrem iPad auf ihr Bett mit grauer, flauschiger Tagesdecke und schaut Beauty-Tutorials, Comedy-Sketche und Vlogs ihrer Lieblings-YouTuberInnen. Und entdeckt dann Bibis Videos.
Ich glaube, mein erster Eindruck war, dass ich sie total hübsch fand und irgendwie so selbstbewusst. Ich glaube, alles, was man so ganz oft in jungen Jahren selber noch nicht hat. Und sie hat irgendwie genau all das ausgestrahlt. Und deswegen, glaube ich, hat man sie auch sofort als so ein Vorbild nehmen wollen, ja.
Cassie ist zu der Zeit ein typischer Teenie. Viel mit sich selbst beschäftigt, will erwachsen sein. Sie sucht nach Orientierung und Zugehörigkeit und findet sie bei Bibi.
Damals war ich, glaube ich, Bibi-Fan Nummer 1. Also ich habe die wirklich komplett vergöttert.
Cassie versucht immer, die Erste zu sein, die ein neues Video von Bibi kommentiert und macht davon Screenshots.
Und ihr das dann am besten noch schicken, dass man so zeigt, wow, ich bin Top-Supporter.
Cassie erstellt sogar Fanpages und bringt auf Twitter die Bibi-Community zusammen, die Bibi-Nators. Und die erfinden Twitter-Trends, twittern Bibi und Julian Insider, tauschen sich aus und feiern gemeinsam ihr Fansein.
Liebe unsere Community. Hashtag Bibinators.
Krass, schon fast 2,5 Millionen Bibinators. Die Bibinator-Family wird immer größer. So verdient, Bay.
Zusammen schaffen wir alles, Bibinators.
Danke, Bibi, für alles. Lieblings-Community. Wir Bibinators halten so sehr zusammen, das liebe ich so.
Auf manche Tweets reagiert Bibi sogar hin und wieder. Aus der Twitter-Community entstehen zum Teil echte Freundschaften. Und was wir auch noch erfahren werden, Bibi verändert Cassis Leben.
Sie hat mir schon so die Grundsteine irgendwie so ein bisschen fürs Leben und vor allem für meinen beruflichen Werdegang gelegt.
Für Cassie übernimmt Bibi ein bisschen die Funktion eines Vorbilds oder vielleicht einer großen Schwester. Aber Bibi macht ihren Kanal ja nicht nur wegen des Austauschs mit den Fans oder weil sie so selbstlos ist.
Bianca, du drehst deine Videos nur wegen dem Geld.
Klar, ist auch mein Job.
Sondern weil die Klicks und die Treue der Fans ihr Geld einbringen. Und Bibi ist eine der ersten YouTuberInnen, die noch einen weiteren Weg finden, Geld zu verdienen. Mit Beeinflussung, mit Influencen. Bibi ist ja gar nicht die erste Influencerin in Deutschland, würden jetzt HaterInnen sagen. Und sie hätten damit sogar ein bisschen recht. Den Begriff InfluencerIn benutzt man Anfang der 2010er nämlich noch gar nicht. Das sind YouTuberInnen oder Internetstars. Die ersten, für die man im Internet den Begriff InfluencerInnen benutzt, sind Lifestyle-BloggerInnen. Ich bin mir sicher, ihr erinnert euch. Das waren so Webseiten in Pastelltönen, mit Fotos der BloggerInnen, mit Starbucks-Café und ihrem neuen freshen Outfit. In den 2010ern sind das so Sachen wie Röhrenjeans, darüber ein langes Top, eine kurze Jacke und natürlich eine Statement-Kette. Und die Blogartikel heißen damals 20 Facts About Me oder die 10 perfekten Outfits für den Sommer. InfluencerInnen, also Leute, die andere in ihrer Meinung beeinflussen, gab es auch schon immer. Social Media hebt das Ganze aber auf ein neues Level. Da versammeln sich große Fan-Communities mit ähnlichen Interessen und einer Person an der Spitze, der diese Fans vertrauen und der sie am liebsten alles nachmachen und nachkaufen wollen. Klingt nach einem absoluten Werbetraum.
Nice.
Das erkennen Anfang der 2010er die ersten Marketingabteilungen und fangen an, YouTuberInnen Produkte zu schicken, die sie bewerben sollen. Et voilà, die Geburtsstunde der InfluencerInnen auf Social Media. Die CreatorInnen bei YouTube verdienen jetzt also nicht mehr nur durch Klicks, sondern auch mit Werbedeals. Und Bibi spielt dabei eine entscheidende Rolle. Sie ist nämlich eine der ersten, die das zum Job macht. Dieses Geschäftsmodell wird zur Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Die Firmen erreichen eine neue Zielgruppe, die viel auf YouTube abhängt, die CreatorInnen bekommen dafür Geld und die Fans bekommen gute Produkte vorgeschlagen. Oder? Wie funktioniert damals Bibis YouTube-Strategie, um möglichst schnell eine große Reichweite aufzubauen? Denn erst dadurch wollen Unternehmen überhaupt mit ihr zusammenarbeiten. Willkommen zum Deep Dive in Bibis Content auf YouTube.
Kuckuck!
Hallo!
Nachdem ich meine erste Uni-Prüfung gerade so richtig verschissen habe, habe ich komischerweise super gute Laune und habe jetzt Lust, euch einen Vlog zu drehen.
Am Anfang sind Bibis Videos und Themen noch ein bisschen konfus. Sie filmt Vlogs, weiß aber gar nicht, was Vlogs sind.
Ich habe mir gestern beim Einkaufen mit Mordshunger Spinat gekauft.
Sie macht ein bisschen weirde Tutorials.
Hallo, in diesem Video zeige ich euch ein paar Übungen, wie ihr eure Wurstfinger loswerden könnt und eure Hände trainieren könnt.
Dreht an einem Tag 10 Mini-Videos. Sie probiert sich aus. Aber schon in den ersten Monaten professionalisiert sie ihren Content. Immer gemeinsam mit ihrem damaligen Freund Julian. Sie baut ein Intro für ihre Videos. Vielleicht erinnern sich einige von euch noch an diese wechselnden Schwarz-Weiß-Fotos von Bibi. Und am Ende
Bibis Beauty Palace.
Sie etabliert feste Upload-Tage mit festen Upload-Zeiten. Donnerstags um 14 Uhr, wenn ihre Community gerade aus der Schule nach Hause kommt, und sonntags um 11 Uhr. Perfekt für Jogginghose und Couch am Wochenende. Sie skippt jahrelang keinen einzigen Video-Upload.
Du kriegst dieses Feedback. Elf, ich sitze immer schon 5 Minuten vorher und warte auf dein Video und so. Also du kriegst dieses Feedback, willst die Leute nicht enttäuschen, dann hast du aber auch den Erfahrungswert, hey, das funktioniert. Dann hast du auch Angst, was passiert, wenn ich eine halbe Stunde später oder eine Stunde später online gehe. Ist der Algorithmus dann vielleicht schlechter? Sind die Zahlen dann schlechter? Und ich war ja auch nicht alleine. Das war ja alles immer im Teamplay mit dem Julian damals. Und er ist auch eine Komponente gewesen, dem das sehr extrem wichtig war.
Und Bibi und Julian nehmen diese selbstgesetzten Deadlines wirklich ernst. 2017 hat Julian eine Blinddarm-OP und trotzdem dreht Bibi ein Video aus dem Krankenhaus. Sie lädt es mit schwarz-weißem Thumbnail hoch und nennt es "Es tut mir leid".
Weiß ich nicht, Digga.
Bisschen clickbaity, weil, turns out, Julian ist natürlich nicht gestorben, wie es die Aufmachung vom Video andeutet, sondern Bibi entschuldigt sich nur, dass das Video so kurz ist. Julian dreht übrigens, nachdem er aus der Narkose aufwacht, auch ein Video für seinen eigenen Kanal Julienko. Hauptsache, es geht was online, egal, was privat gerade passiert. Bibi orientiert sich für ihren Content aber auch daran, was gerade trendet. An Themen und Stilen von anderen YouTuberInnen. Ihr erinnert euch vielleicht an den Boyfriend-Tag, wo sie Julian vorstellt.
Hallo, ich habe heute den Boyfriend-Tag für euch, den sich ja einige von euch gewünscht haben.
Ihre Challenges.
Heute gibt es eine neue Challenge mit dem lieben Julian. Und zwar ist die Aufgabe, sich so viele Gummibärchen ins Gesicht zu kleben, wie es geht.
Ihre DM-Hauls und Follow-Me-Arounds. Alles YouTube-Trends.
Und heute gibt es nach einiger Zeit endlich mal wieder einen DM-Haul.
Und natürlich merkt man dann, hey, wenn mehr Likes da sind, wenn mehr Kommentare da sind, dann hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass das Video mehr angezeigt wird oder besser im Algorithmus steigt, schneller auf die Startseite kommt.
Und dieser Algorithmus von YouTube ist echt nicht zu unterschätzen. Für neue YouTuberInnen ist er super wichtig, um eine Reichweite und Community aufzubauen. Cassie zum Beispiel hat Bibi über genau diese Algorithmen gefunden.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich einfach so gewesen, dass ihr ein Video, also ein Video von ihr mir in den Trends angezeigt wurde einfach. Und ich dann einfach durch Zufall auf sie geklickt habe und mir ein Video angeschaut habe.
Bibi probiert verschiedene Themen und Tools aus, damit ihre ZuschauerInnen Likes und Klicks dalassen. Denken wir nur mal an ihre Clickbait-Videos wie das aus dem Krankenhaus oder Videos wie "Darum habe ich Nein gesagt" oder "Ich mache einen Schwangerschaftstest". Clickbait polarisiert. Manche finden es lustig, einige sind ziemlich genervt davon.
Thema Clickbait. Warum hast du das gemacht und wie hat sich das angefühlt?
Also, um ehrlich zu sein, war ich damals sehr stolz darauf, weil ich dachte, boah, wie krass kenne ich die Szene, wie krass kenne ich meine Community, dass ich genau weiß, was ich machen muss, damit es am Ende funktioniert. So, ich hatte fast eine 100%ige Erfolgsgarantie, weil ich einfach gut war in dem, was ich gemacht habe. Und natürlich kann man jetzt sagen, oh, voll unfair, jetzt hat jemand darauf geklickt, weil er dachte, du machst da jetzt einen Schwangerschaftstest, aber eigentlich hast du nur ganz viele Tests getestet. Aber da sind wir wieder an einem Punkt, so hat sich Social Media irgendwie entwickelt und ich habe die Tools von Social Media einfach genutzt, die existiert haben.
Und diese Tools lernt Bibi, indem sie ganz viel ausprobiert, weil es nämlich kein How-to-YouTube-Handbuch gibt. Bibi hat zwar Einsicht in das YouTube-Analyse-Tool und sieht, welcher Content besser oder schlechter funktioniert, aber welche Videos YouTube pusht und in den Trends anzeigt und warum, das weiß sie eben nicht. Und das macht YouTube mit Absicht.
Also was die Algorithmen machen, das verraten die Plattformen natürlich alle nicht, weil das die Grundlage ihres Geschäftsmodells ist.
Das ist Amelie Duckwitz. Sie forscht dazu, wie InfluencerInnen Beziehungen zu ihren Fans aufbauen und wie die Plattformen ticken, auf denen wir alle unterwegs sind.
Aber letztendlich ist das natürlich ein Geschäftsgeheimnis, was die genau tun, die Algorithmen. Aber sie führen natürlich dazu, dass alle, die auf Social Media aktiv sind, sehr stark abhängig sind von dem, was die Plattformen tun und was sie steuern.
Und die Rechnung ist ganz einfach. Je mehr uns der Content fesselt, desto mehr Zeit verbringen wir auf der Plattform und desto mehr Geld verdient YouTube. Und CreatorInnen wie Bibi natürlich auch. Um möglichst viele Views zu bekommen, bindet sie relativ schnell auch ihre ZuschauerInnen mit ein und fragt, was sie sehen wollen. Und sie merkt, was gut ankommt. Ihr erinnert euch sicher an diese kleinen Comedy-Sketche, 10 Arten von Geschwistern, 10 Arten von Lehrern. Die haben viele YouTuberInnen damals gemacht. Bibis 10 Arten-Videos gehen viral. Und das schmeckt. Denn mit den Klicks kommt nicht nur der Fame, sondern eben auch das Geld.
Als die ersten 3 Cent verdient waren, dachte ich mir, oh mein Gott, ich habe gerade 3 Cent verdient damit. Da kann ich mich noch dran erinnern. Und ich glaube, die erste Auszahlung wird ab 70 Euro gemacht. Und die kam, glaube ich, auch irgendwie 1 oder 2 Monate später. Und das ist dann echt so ein Moment gewesen. Es ist gerechtfertigt, meine Zeit da reinzustecken und daran zu glauben.
Bibi eröffnet ihren Kanal, als Monetarisierung auf YouTube schon ein Ding ist. Das heißt, dass YouTube Werbeplätze an Firmen verkauft und deren Werbung dann vor, während und nach den Videos läuft. Kennen wir ja alle. Ich bin selbst so oft kurz davor, mir einen Premium-Account anzulegen, um diese Werbung nicht mehr zu sehen. Aber so funktioniert eben deren Geschäftsmodell. YouTube behält fast die Hälfte der Werbeeinnahmen und gibt 55% an die CreatorInnen. Das nennt YouTube Partnerprogramm. Konkret heißt das, wenn CreatorInnen wie Bibi ins Partnerprogramm einsteigen, müssen sie fast die Hälfte der Werbeeinnahmen an YouTube abgeben. Einfach nur, weil die Plattform stellen. Für YouTube lohnt sich das komplett. Denn sie verdienen ja nicht nur an Bibi, sondern an allen YouTuberInnen im Partnerprogramm mit. Aber lohnt sich das für die YouTuberInnen? Wie viel kann man mit so einem Video eigentlich verdienen? Das hängt vor allem davon ab, wie viele Views man aufs Video bekommt und wie viel die Firmen für einen Werbeplatz zahlen. Mein Team hat das recherchiert und geht von 1 bis 4 Euro pro 1000 Views aus. Wir schätzen hier mal eher zurückhaltend und rechnen mit 1,60 Euro pro 1000 Views. Gehen wir das mal kurz anhand eines Beispiels durch. In dem Video Extrem eklige Trink-Challenge kippen Julian und Bibi Flüssigkeiten wie
Artischockensaft, Rote-Bete-Saft,
Wasser
und andere Sachen zusammen. Wer am meisten von der ekligen Mische trinkt, gewinnt.
Gott, nein, bitte nicht. Oh, wei,
Leute.
In einem Jahr bekommt das Video an die 6 Millionen Views. Ausgerechnet bedeutet das, Bibi macht in dem Jahr nur mit diesem einen Video über 5000 Euro. Und wie gesagt, das ist noch eher zurückhaltend geschätzt. Bibi bekommt immer mehr Views, mehr Fans, mehr Geld.
Es ist so surreal, was man hier gerade erlebt und was man für einen Erfolg hat und wie das alles funktioniert, wie sich die Wirtschaft drumherum aufbaut.
Und schon bald verlagert sich ihre Karriere von YouTube über Instagram auch in die reale Welt. Bibi wird zu einer Marke.
Trommelwirbel! Und zwar, Julian und ich werden die nächsten Monate auf eine riesige Tour durch Deutschland, die Schweiz und Österreich sein.
Innerhalb kürzester Zeit baut sich Bibi mit YouTube-Videos und Werbedeals ein Imperium auf und verdient Millionen.
Je mehr du verdienst, je erfolgreicher du wirst, desto höher werden deine Ansprüche an dein Leben und an deine Wünsche. So, wenn du jetzt plötzlich 20 Millionen Euro im Jahr verdienst, ja, dann fliegst du halt nur noch Private Jet.
Mehr darüber erzähle ich euch in der nächsten Folge. Das war Bibis Palace, Freundschaft für Likes. Folge 1, Hallihallo, meine Lieben. Ein Podcast von Levin Schwarzkopf, Lisa Ehrenburg, Bobo Mertens und mir, Anne Wiehahn. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann klickt doch gerne auf Abonnieren und lasst uns eine Bewertung da. Das hilft anderen Menschen dabei, diesen Podcast zu finden. Die nächste Folge gibt es hier dann in einer Woche. Und wenn ihr so lange nicht warten wollt, dann hört ihr die komplette Staffel jetzt schon in der neuen ARD Sounds App. Und wenn ihr noch tiefer in die Influencer-Welt abtauchen wollt, dann gibt's hier noch einen Podcast-Tipp von mir. Die Influencer Hannes und Jeremy machen all das, wovon einem jeder abrät. Die zwei besten Freunde wohnen zusammen, arbeiten gemeinsam und sitzen gefühlt 24/7 aufeinander. Für die meisten klingt das nach dem absoluten Overload an Freundschaft, aber nicht für Hannes und Jeremy. In ihrem Podcast Adoptivbrüder streiten und vertragen sich die beiden. Außerdem gibt es Gerüchte aus der Influencer-Welt, Oversharing aus ihrem Liebesleben oder ganz normale Alltagsprobleme aus der gemeinsamen WG. Den Podcast Adoptivbrüder mit Hannes und Jeremy findet ihr in der ARD Sounds App und überall da, wo es Podcasts gibt. Zum Link geht's in den Shownotes. Skript: Lisa Ehrenburg und Levin Schwarzkopf. Dramaturgie: Sophie Rauch und Katja Schmidt. Recherche: Levin Schwarzkopf, Lisa Ehrenburg, Bobo Mertens, Olga Schaban, Malte Wilms, Henrike Freitag, Viktoria Malios und ich, Anne Wiehahn. Technische Produktion und Sounddesign Kai Ludwig und Gabriel Wörfel mit Originalmusik von Judith van Waterkant und Stefan Witzowski. Artwork Jan Gassmann und Denise Ludwig. Content Lead Katja Schmidt. Redaktion Peggy Grunwald. Redaktionsleitung Daniel Vogelsberg. Aufnahmeleitung Anne Wiesenberg und Bruno Jobs Pistorius. Produktionsleitung Jochen Papke. Bibi's Palace – Freundschaft für Likes ist eine ARD-Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks von MDR Wissen und MDR Kultur und Jugend.